der Podcast.
Folge 148, Stefan Weil, das Hannover unter den Ministerpräsidenten.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu eurem Lieblingspodcast, Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Hier ist Lucke und Hengstmann. Wir sind in Folge 148 und wir haben eine volle Woche hinter uns. Und darum muss ich jetzt im Prinzip, um diese volle Woche zu beschreiben, könnte ich jetzt im Prinzip diese ganze Podcast-Folge alleine durchreden. Das wäre überhaupt kein Problem, denn der Worte fehlt es mir nicht. Ich könnte auch Briefe vorlesen, aber das werde ich nicht tun. Denn ich habe ja einen Podcast-Partner, der Nachfragen stellen kann, was ja legitim ist, damit, obwohl dadurch trotzdem mein Redefluss nicht unterbrochen wird, sondern nur durch eine Nachfrage. Diese Nachfragen stellt heute aus Berlin der Kabarettistenkollege Tillmann Lucke. Grüß dich, Tillmann.
Hallo Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, und ich habe jetzt tagelang gefastet und nichts getrunken, damit ich hier 25 Stunden und eine Minute durchreden kann. Und dann toppen wir das auch noch von dem amerikanischen Senator. Und ja, freue ich mich auf eine Special XXL-Folge.
Genau. Diese Folge wird mindestens 50 Stunden dauern. Nein. Okay, wovon reden die beiden älteren dicklichen Herren da? Also, ich empfehle den Film, wir haben da schon mal drüber gesprochen in Podcast Folge 20 oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Ich empfehle den Film Mr. Smith geht nach Washington von Frank Capra aus dem Jahr 1939. Dieser Film, hast du den gesehen?
Sebastian, deine Fragen, ob ich was gesehen habe oder gehört, sind immer vollkommen egal, denn wenn ich Nein sage, musst du es mir erklären und wenn ich Ja sage, dann musst du
es... Muss ich es auch erklären, weil die ZuschauerInnen ja das wahrscheinlich nicht gesehen haben. Also in diesem Film von 1939 geht es um einen jungen Mann, der nach Washington kommt und alles auf den Kopf stellt, ist auch egal. Dieser Film endet mit einer... gespielt übrigens Mr. Smith von dem großartigen James Stewart, aber das nur am Rande, endet in einer Rede vor dem amerikanischen Kongress, wo dieser Mr. Smith einen sogenannten Filibuster hält. Jetzt schneide ich um zu Mr. Filibuster persönlich, der Mann, der auch ohne Punkt und Komma reden kann. Thema Lucke, was ist ein Filibuster? Oder ein Filibuster?
Das ist immer sehr bequem, wenn du Sachen anreißt und dann, ja, Tillmann, mach mal. Nein, also es ist im Grunde...
Hey, Entschuldigung, wer ist denn hier der Schlaumeier von uns beiden?
Ja, also Filibuster ist im Grunde eine Endlosrede, die von der Tagesordnung erlaubt ist, allerdings nur im Senat. Im Repräsentantenhaus ist es nicht erlaubt. Der Gedanke am Senat ist, dass da ganz schlaue und vernünftige ältere Herren sitzen seit über 200 Jahren, also dieselben. Ja, Joe Biden war ja im Gründungskongress schon mit dabei.
Richtig.
Und die sind so vernünftig, dass sie erst dann was beschließen sollten, wenn Konsens hergestellt ist, also wenn niemand mehr dazu was zu sagen hat oder wie Karl Valentin eben immer treffend bemerkte, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen und ist der Gedanke hinter diesem Instrument, das gelegentlich genutzt wird, das kommt... Ja, in deutschen Medien schafft es halt nur dann, wenn es ein Rekordversuch oder ein Rekord ist. Ansonsten,
das gibt's öfter, ne?
Alle paar Monate gibt es mal irgendeinen Senator, der da wirklich stundenlang redet. Und das kennt ja, wer sich Bundestagsreden anguckt oder auch Bundesratsreden, da gibt es immer Redezeitbegrenzung. Und inzwischen ist quasi zwanghafter Bestandteil jeder Bundestagsrede ist der Satz, bitte kommen Sie zum Schluss oder erstmal räuspern, dann kommen Sie zum Schluss und dann, ja, mein letzter Satz. Und dann, wenn man hinterher nachzählt, waren es noch 10 letzte Sätze. Und also das scheint irgendwie, ich weiß nicht, ob, wenn man sich so ältere Reden von Konrad Adenauer anhört oder so, der hatte schon noch viel mehr Zeit. Aber es ist...
Naja, also in Filmen, es gibt also zwei Filme, respektive Serien, die mir jetzt explizit einfallen, wo ein Filibuster eine Rolle spielt. Das ist nämlich einmal Mr. Smith geht nach Washington von 1939 und in der Serie Scandal, über die habe ich auch schon mal gesprochen, liegt auf Disney Plus. Auch da kommt es zu einem Filibuster von einer Senatorin, die mal die First Lady, das ist so eine Soap Opera über amerikanische Politik. Und beide Filibuster werden dazu benutzt, ein Gesetz aufzuhalten. Also die Abstimmung über ein Gesetz aufzuhalten. Mhm. Das war jetzt in diesem Fall nicht, sondern eher dieser Cory Booker. Genau. Der hat den ja nur benutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren, um gegen die Politik von Trump zu sein.
Genau, und er hat gesagt, er hat ihn schon immer geärgert, seit er denken kann, dass 1957 dieser bisherige Rekord aufgestellt wurde von Strom Thurmond. Das war, also war ein
das klingt wie aus dem Loriot-Sketch.
Strom, ja, oder eben aus einem eher so, aus Monty Python könnte das sein, genau.
Also, ja, oder das.
Und das war früher ein Demokrat, später dann, als die Demokraten weniger rassistisch wurden, wurde er dann Republikaner und hat also 1957 versucht, ein Gleichheitsgesetz aufzuhalten mit einer Rede, die knapp über 24 Stunden ging. Und Cory Booker, der ist ja schwarz und hat gesagt, das hat mich immer schon geärgert und jetzt, Edge, jetzt bist du raus, Strom Thurmond.
So, wie lange ging sie denn?
Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, Filibuster scheinen gesund zu sein, denn Strom Thurmond war noch im gesegneten Alter von 100 Jahren Mitglied des Senats. Also das ist sozusagen Schäuble plus 20. Also,
krass.
Ja, also der war Rekordhalter der ganzen USA, nicht nur beim Reden, sondern auch beim Sein.
Aber als Senator wird man ja auch gewählt, ne?
Ja.
Das ist ja auch ein Wahlamt.
Ja.
Und wenn ein Senator ausscheidet, kann der Gouverneur zwar irgendwie kurzfristig nachnominieren, also es ist ganz kompliziert.
Ja, also die Regel ist so, 6 Jahre Amtszeit und wenn man aber zwischendrin ausscheidet, dann gibt's, ernennt der Gouverneur einen Nachfolger temporär bis zur nächsten Zwischenwahl, also in dem Fall jetzt die nächste Zwischenwahl im November 26 und dann würde man bis zum Ende der laufenden Amtszeit nachgewählt werden. Also diese 6 Jahre bleiben trotzdem bestehen und die macht man dann zu Ende. Weil die Senatsklassen, die Senatorenklassen sind ja Klasse 1 bis 3, die müssen ja immer gleich viele Senatoren haben oder plus minus 1.
Also sowas wie vorgezogene Wahlen sind ja in den USA komplett unvorstellbar. Ne?
Nee.
Das gibt's gar nicht. Also gibt's bei Präsidenten nicht, bei den Gouverneuren nicht, bei den Congressmen, also bei den, wie heißen denn die Mitglieder des Repräsentantenhauses?
Ja, man kann sagen, Congressman, in Deutschland würde man einfach sagen Abgeordneter, also im Gegensatz zum Senator, zum Oberhaus, ja.
Genau. Okay, also um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, er hat seinen Unmut über Trump geäußert.
Ja.
Das ist mehr als nachvollziehbar, aber ich glaube, die Aktion war außer einem netten PR-Gag komplett sinnlos, oder?
Ja, ja, klar. Also wie gesagt, es ging nicht um ein Gesetz, es ging, auf der Tagesordnung stand der NATO-Botschafter der USA, der gewählt werden sollte. Und der kam dann eben einen Tag später in sein Amt. Aber das war tatsächlich nicht nicht der Tagesordnungspunkt, zu dem er redete, sondern ja, Verschiedenes.
Muss man beim Filibuster, muss man ja nicht zur Tagesordnung reden. Ne? Also man sollte damit anfangen, damit es den Anschein hat, aber dann kann man ja reden, worüber man will.
Genau, also die Regel ist nur, dass man ununterbrochen am Pult sein muss und so sagt die Regel wörtlich, mehr oder weniger sinnvolle Zusammenhänge quasi äußern kann.
Na, und dann gibt es ja noch die Regel mit den Zwischenfragen. Ne? Also das war zum Beispiel jetzt bei Scandal, in der Serie musste die ehemalige First Lady, die jetzt Senatorin war, gespielt von einer hervorragenden Bellamy Young, aber das nur am Rande, musste mal pinkeln. Und dann hat sich irgendeine Senatorin erbarmt und hat eine dreiminütige Zwischenfrage gestellt, damit sie pinkeln gehen konnte. Das geht, ne?
Sowas geht dann, ja. Ob man dann vom Pult weggehen kann, eigentlich muss man dem Fragesteller ja auch zuhören, sonst hat eine Frage ja keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist Auslegungssache.
Genau. Jetzt reden wir mal, hast du weißt doch sowas immer, hast du die genaue Zeit?
Die genaue Zeit, 25 Stunden, 6 Minuten.
Wow. Also das ist, wie wir Kabarettisten sagen, Frühstück. So. Egal, das hat jetzt überhaupt nicht zusammengepasst.
Aber ich kann mal erzählen, ich habe also mein längster Auftritt, heute bin ich ja doch etwas gemäßigter in meiner Dauer, aber so, es gab Zeiten, wo ich immer, je weiter man von der Premiere entfernt ist, desto länger wird ein Programm und ich habe da einfach nichts rausgekürzt. Und dann gab es einen Auftritt, das war in Berlin irgendwo und dann bin ich heimgefahren. Damals hatte ich eben irgendwie noch keine, oder man hat unterwegs noch keine E-Mails gelesen. Dann habe ich eben zu Hause dann eine E-Mail geöffnet, die mir ein Zuschauer schrieb, während ich die zweite Hälfte gespielt hatte, weil er seinerseits schon zu Hause war. Und er sagte, es war cool, aber eine Hälfte hat mir gereicht.
Wie lange hast du gespielt, weißt du es?
Naja, das muss ja so ungefähr, also netto 2,20 oder so oder gewesen sein. Also wirklich,
ja,
wirklich lang. Es geht ja.
Nö, das ist eine Stunde, das ist eine gute Stunde pro Teil, das ist okay.
Ja, ich will aber eigentlich nicht dafür bekannt sein, dass ich kein Ende finde.
Naja, was heißt kein Ende? Also wir spielen immer, also ich habe die Grundregel, auch wenn ich inszeniere und wenn wir Stücke schreiben und wenn wir erste Teil, also man geht ja mal von 90 Minuten aus, das ist so die Grundregel. Erster Teil 45 Minuten, zweiter Teil 45 Minuten. Meine Regel ist, erster Teil eine Stunde, zweiter Teil eine halbe Stunde. Das ist so meine Regel, weil zweiter Teil, da sind die Leute und so, dann so im zweiten Teil packst du so die Highlights rein und so bam, bam, bam und das geht zügig und dann ist das, also es wäre um 21.30 Uhr wäre eigentlich bei uns Vorstellungsende sozusagen, wenn wir 19.30 Uhr anfangen. Mit der Stunde, das halten wir mal ganz gut. Der zweite Teil wird meistens eine Dreiviertelstunde, gestern haben wir auch eine Stunde gespielt, also 2 Stunden netto ist bei uns schon Standard inzwischen. Es gibt Stücke, wie zum Beispiel das letzte Stück, was meine Frau, mein Bruder und unser lieber Heiko zusammen spielten. Kabarett am Abgrund. Wenn meine Frau mir schrieb, wir haben jetzt Pause, hieß das noch nicht, dass sie schon Pause hatten, sondern sie hatte Pause, weil sie in der Nummer vor der Pause nicht drin war, schrieb sie mir, ich habe jetzt Pause. Und das war nach 1,5 Stunden. Mhm. Und da ging das Stück noch eine Viertelstunde, also ging der erste Teil noch eine Viertelstunde. Das heißt, sie waren nie vor dem 11 von der Bühne runter, was dann schon in Richtung 3,5 Stunden geht.
Ja, ja,
zwar
stimmt
nicht netto,
eigentlich. Und wenn ihr euer Sommerkabarett macht, dann ist eh Polen offen. Also.
Naja, wir müssen uns dieses Jahr ein bisschen ranhalten, weil wir ja ein Tanzensemble dieses Jahr dabei haben. Und die eine Tänzerin, die ist erst 16 und die muss 23 Uhr von der Bühne runter sein.
Ach so, stimmt.
Aus versicherungstechnischen Gründen.
Genau, weil nach 23 Uhr fällt die Bühne in sich zusammen, dann.
Jugendschutz, ne? Ja, ach so. Also, es hat was mit Jugendschutz zu tun.
Okay.
Einfach. Ja. Und aus diesem kühlen Grunde werden wir uns dieses Jahr mal zusammenreißen müssen.
Okay,
Heiko,
gut.
Heiko guckte mich zwar an und sagte, wie kann man so leben, aber es ist, wie es ist. So, um jetzt mal, es ist ganz viel passiert, ich wollte gar nicht so sehr abschweifen. So, jetzt gehen wir mal zu jemandem, der offensichtlich in Benjamin Netanyahu verliebt ist. Ja, gehen wir mal nach Ungarn.
Mhm.
Der gute Viktor Orban, auch immer bekannt für, sagen wir mal, umstrittene Entscheidung. Ich möchte an der Stelle Jean-Claude Juncker zitieren, der, als er noch EU-Kommissionspräsident war, Viktor Orban eine runterhaute und ihn grüßte mit den Worten "Na, Diktator".
Stimmt. Ich finde, so beides auf einmal ist auch cool.
Ja, oder?
Ja.
Es ist komplett undiplomatisch und völlig idiotisch, aber ich habe so gelacht.
Ja.
Ja. Und Viktor Orban ist jetzt aus dem
Internet. Ich glaube, der Orban war noch glücklich, dass er die Ohrfeige gekriegt hat und nicht geknutscht wurde, weil das ist eigentlich die übliche Begrüßung vom Juncker.
Oder stimmt.
Oder gewürgt.
Also dem hätte ich
da
wahrscheinlich,
es gab mal
wahrscheinlich noch die Zunge in den Hals gesteckt. Einfach nur, um ihn zu ärgern.
Es gab mal im Spiegel so einen Artikel über Junkers Gebaren und dann stand eben drunter so verschiedene Fotos, wie er den Berlusconi dann irgendwie würgt und so. Und drunter stand Junker-Opfer Berlusconi und Junker-Opfer so und so.
Das war schon ein netter Typ, muss man sagen. Also er lebt ja noch, aber ja. War witzig. Der war so ganz witzig. Ja. So, und die sind jetzt aus dem Internationalen Gerichtshof ausgetreten. Also ich vermute.
Strafgerichtshof, das ist
meine ich doch. Strafgerichtshof. Ich vermute erstens, weil Orban Angst hat, selber irgendwann dran zu sein. Aber der Hauptgrund ist einfach, er will Benjamin Netanyahu empfangen. Da aber ein internationaler Haftbefehl gegen den Präsidenten der Republik Israel, oder das heißt einfach nur Israel?
Die Staat Israel. Es ist eine Republik, aber die Staatsbezeichnung heißt einfach Staat.
Staat Israel. den einfach empfängt.
So ein bisschen also, wie Harry S. Truman. Also das S heißt einfach S.
S, genau, weil die Eltern sich nicht einigen konnten.
Und so war es beim Staat Israel ja auch, dass sie einfach gesagt haben, wir sind jetzt halt Israel und da gibt es eigentlich keine.
Auf jeden Fall kommt er zu Besuch und eigentlich müsste Orban ihn, und zwar persönlich, sofort verhaften.
Mhm.
Muss er jetzt nicht mehr, weil er ja aus dem Internationalen Strafgericht so ausgetreten ist.
Gut, also die Regeln für einen Austritt sind natürlich streng. Also da gibt es verschiedene, gibt es gewisse Fristen. Also, dass man sozusagen das Parlament muss ja erstmal, also es muss ja erstmal dann das beschließen und dann dauert es, glaube ich, ein Jahr, bis man dann rausgeht. Aber grundsätzlich. Man kann ja ein Land, ein Mitgliedsland nicht zwingen, irgendwie tätig zu werden per Verhaftung und per Abschiebung. Das geht einfach nicht.
Genau. Es hat ja irgendwie Sinn, aber wir reden hier von Sinn und nicht von Viktor Orban. So, das heißt, er kann jetzt aber theoretisch auch Putin empfangen.
Ja, ich glaube, das ist ja der viel wichtigere Grund. Also Netanyahu, der hätte es auch überlebt, da mal vielleicht doch nicht hinzufahren. Also der wusste das ja sicherlich schon vorher, was dann heute passieren würde, aber der größere Freund und der größere Verbrecher ist natürlich Putin und der wird wahrscheinlich jetzt auch eingeladen. So könnte man sich die Konsequenz jetzt vorstellen.
So, wie ist denn das jetzt? Wenn Orban jetzt da einen, also ich könnte mir ja vorstellen, dass Orban dann sagt, pass auf, dann machen wir die Friedenskonferenz einfach hier. So. Jetzt kommen andere Staatschefs mit dazu. Könnten die dann den Putin nicht einfach auch verhaften? Wenn Macron da ankommt und dann...
Wenn er Handschellen dabei hat, soll er es mal probieren.
Über den Tisch legen und dann...
Und dann irgendwie am Tischbein fest und ja, ich hole mal Hilfe und ja, also es ist eine interessante Frage. kann man sicher Dissertationen drüber schreiben, aber es wird nicht passieren, sagen wir es mal so.
Ich glaube es auch nicht. Ja, das ist jetzt, ja, was soll ich davon halten, ne? Also das nimmt ja sowieso alles langsam groteske Züge an. In diesem Zusammenhang ist es ja lustig, dass eine potenzielle Diktatorin jetzt von Wahlen ausgeschlossen wurde. Das ist ja total krass. Die Begründung finde ich niedlich, weil offensichtlich der Front National.
Eigentlich heißt es Philippon d'Avignon.
Ja, genau. Ja. Genau. Faire Jacques. Der hat Gelder des EU-Parlaments, also natürlich Marine Le Pen als so, hat Gelder des EU-Parlaments veruntreut, und zwar in dem Sinne, dass sie davon Mitarbeiter beschäftigt haben, die aber, jetzt mal ganz blöd gesagt, Flyer für ein Ensemble verteilt haben.
Ja.
Also deswegen ist sie jetzt von der nächsten Präsidentschaftswahl ausgeschlossen.
Ja.
Und das ist, das klingt jetzt doof, aber das ist an sich erstmal eine gute Nachricht. Weil im Gegensatz zur AfD in Deutschland ist der Ensemble ja schon ziemlich personenfixiert. Also das Wegbrechen von Marine Le Pen halte ich schon für einen ziemlichen Schlag. Ich weiß nicht, ob, ich kenne mich in französischer Politik jetzt nicht so gut aus, aber ich weiß nicht, ob es da irgendjemanden gibt, der im Hintergrund sozusagen, also oder der sofort nachrücken kann und der neue starke Mann, die neue starke Frau sein kann.
Naja, ihr Schwiegerneffe Jordan Bardella ist ja Vorsitzender, und der hatte anscheinend, der wurde da nicht, stand nicht vor Gericht. Obwohl er auch schon zu der Zeit, wo das Geld floss, also anscheinend hat er davon, konnte er glaubhaft machen, dass er davon nichts wusste.
Okay. Ja. Also wann der ist die Präsidentschaftswahl?
Die Präsidentschaftswahl Jahr, ne? ist 2027 im April.
Nächstes Jahr. Ja.
Und ja, also es ist ziemlich klar, der ist ja jetzt Fraktionsvorsitzender dieser mittleren Rechtsaußenfraktion im Europaparlament. Und wird dann bestimmt nominiert als Kandidat, weil er eben der Vorsitzende ist. Genau. Ja, aber es ist ja interessant, also dieser Prozess ist ja nun wirklich schon, also es geht um Gelder in der Höhe von ungefähr 5 Millionen Euro, die halt von der Fraktion im Europaparlament hätten verwendet werden dürfen für Fraktionsarbeit und für die Arbeit in Straßburg und Brüssel, aber wurden halt abgezweigt, also 5 Millionen Euro. Und es ist ja ähnlich wie im deutschen Recht, also bei so einer hohen Summe, also in Deutschland würde man ab einer Million einfach, da gibt es halt zwingend eine Haftstrafe, und das geht nicht anders, und ähnlich ist es wohl in Frankreich. Es geht aber tatsächlich um Gelder, die zwischen 2004 und 2016 veruntreut wurden. Also wer sich über die Langsamkeit des deutschen Justizsystems beschwert und die Anklage ist auch Ende 2016 gestellt worden, und da muss man sich schon wundern, dass die, dazwischen gab es ja schon zwei Wahlen, bei denen sie angetreten ist, und
ja, aber muss die Tante jetzt in den Knast? Ja.
Nee, also genau, es sind 4 Jahre im Urteil, davon 2 auf Bewährung. Und 2 mit einer elektronischen Fußfessel. Das heißt ja sowas wie Hausarrest. Also sie hat dann Auflagen, wo sie, also in der Stadt darf sie bestimmt überall sein, aber muss halt diese Fußfessel tragen, muss immer geortet werden können, und weiter darf sie dann wahrscheinlich nicht weg. Aber sie ist ja nach wie vor Abgeordnete. Also das ist ihr nicht aberkannt worden, weil sie nicht sozusagen, weil es nur... Es ist kein Politikverbot, so wie damals bei Berlusconi, der wurde ja dann tatsächlich aus dem Senat ausgeschlossen 2013. Mhm. Das ist jetzt nur ein Kandidaturverbot für 5 Jahre. Das heißt, sie darf bei der nächsten Parlamentswahl nicht mehr wiedergewählt werden und bei der Präsidentschaftswahl nicht antreten und bei der Europawahl auch nicht. Das sind ja alles Wahlen in den nächsten 5 Jahren.
Aber sie ist ja jetzt auch noch nicht so alt, ne? Also
ja, aber es ist natürlich die Frage, was man dann, weiß man immer nicht, was die Wähler dann davon halten, wenn jemand tatsächlich verurteilt ist oder wenn jemand nur sozusagen behaupten kann. Also klar, kann man immer behaupten, der Rechtsstaat hat mich hier verfolgt und es ist alles ungerecht.
Das ist ja auch so. Also.
Und wenn ein demokratischer Politiker nur ein Zehntel davon veruntreuen würde, dann würde man den schon an den Galgen wünschen. Also so,
natürlich.
Das ist ja bei der AfD das Gleiche. Aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es ja 2 Prozesse gegen Herrn Höcke, wegen der SA-Parole. Und da ging es ja auch drum, wird er jetzt, kriegt er jetzt, der hat ja eine Geldstrafe bekommen, kriegt er jetzt eine Haftstrafe oder eine Bewährungsstrafe, die über ein Jahr hinausgeht, weil dann wäre er nämlich auch von Wahlen ausgeschlossen worden. Das ist in Deutschland quasi zwingend, das ist kein eigener oder das kann als eigenes Urteil ausgesprochen werden, ist aber zwingend bei einer gewissen Mindeststrafe. Das ist sozusagen ein kleiner Unterschied zum französischen Recht. Da ist es dann zusätzlich ausgesprochen worden zur Haft. Und genau, also es gab ja, das erinnert mich auch ein bisschen an den Fall dieses italienischen Kapitäns Francesco Schettino, der ja dieses Schiff an die Küste gesteuert hat 2012. Und
die Costa Cordalis.
Genau, der kriegte ja irgendwie ein paar Jahre Haft und weniger Jahre, also wurde ihm quasi sein Schiffsführerschein entzogen. Genau. Also durfte im Knast kein Schiff lenken.
Genau. Na doch, dann zum Schluss ja.
Zum Schluss ja.
Genau. Ja, ist das, ja gut, muss man ja sehen. Also ich meine, ich bin mal gespannt, was das wirklich
also für übrigens, Auswirkungen hat. Also übrigens, kleiner Zusatz ja. noch, also sie ist eine von insgesamt 9 ehemaligen Europaabgeordneten, die jetzt verurteilt worden sind. Dazu kamen noch 12 Mitarbeiter und 3 weitere Mitglieder der Partei. Also es war tatsächlich auch so ein Mammutprozess und alle, glaube ich, bis auf einen wurden zu verschiedenen hohen Haftstrafen, Bewährung oder auch nicht verurteilt. Aber es ist, es war nicht sie alleine, sondern das waren schon alle zusammen, kann man sagen.
Ja, aber die Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit dem Ensemble National? Also sie hat ja jetzt krampfhaft versucht, deswegen war sie auch bei der letzten Präsidentschaftswahl.
Sag's bitte nochmal, ich finde das.
Nein, nein.
Okay. Wir schreiben es in die Shownotes.
Ja, RN. Der RN, genau. Wie stark der wirklich von dieser Führungsfigur Le Pen abhängig ist. Also ich meine, der Dings da war ja jetzt im Prinzip, kann ja sein, die letzten 40 Jahre vom Namen Le Pen geprägt. Erst durch ihren Vater Jean-Marie und jetzt durch sie halt.
Ja, und da gab es ja noch eine...
Viele sagen immer Marie Le Pen. Nein, Marine. Genau. Marine. Ihr Vater hieß Jean-Marie, ja. Aber sie heißt Marine.
Und eigentlich von Geburt an heißt sie Marion. Also sie ist eigentlich eine Art Spitzname. Naja, und es gab ja dann noch eine Nichte von ihr, das ist Marion Maréchal Le Pen, aber die ist zu weit rechts auch gewesen und wurde rausgeschmissen und ist jetzt der dann im Europaparlament noch weiter rechts sitzt, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, aber das ist...
Ja, völlig egal. So, und all das, was wir bis jetzt besprochen haben, klingt verrückt, ist aber nicht mal im Ansatz mit dem zu vergleichen, was die geisteskranke Mandarine in Washington gerade abzieht. Also Donald Trump, ich habe es heute gelesen, hat jetzt den totalen Handelskrieg. Also er hat sich hingestellt ins Weiße Haus, da auf seinen komischen Pressestand und hat sich das Bein gebrochen, damit er Klumpfuß hat und hat dann gerufen, wollt ihr den totalen Handelskrieg? Alle Länder, die irgendwas in die USA liefern, werden mit mindestens 10% Strafzöllen belegt. Mhm. Und dann fängt Trump jetzt an, mit jedem einzelnen Land Deals auszuhandeln. Also Punkt 1, nette Idee. Punkt 2, also sämtliche Wirtschaftsfachleute schlagen natürlich die Hände im Kopf zusammen. Trump ist ja jetzt inzwischen in einer Position, muss ich sagen, wo ich nicht mehr die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Also ich lese eine Nachricht, lese Trump und denke nur...
Ja, also das ist auch relativ mutig, weil er ja, wenn er selber die News verfolgt hätte der letzten 2-3 Monate, hätte er ja mitgekriegt, dass die Wirtschaft eh schon durch ihn bergab geht und zwar durch Zölle, die es schon gab.
Fake News, ist a Fake News.
Und dann einfach nochmal so, ach, das war jetzt das Richtige, das machen wir jetzt mit der ganzen Welt und nicht nur mit den unmittelbaren Nachbarländern und mit China, sondern einfach mit allen.
Naja, das erinnert ja so ein bisschen an die FDP, muss man ja sagen. Die FDP hat ja mitgekriegt, Zoff in der Ampel machen, kostet Wählerstimmen. Was haben sie gemacht? Noch mehr Zoff in der Ampel. So ein bisschen, so kommt mir das vor. Aber Trump ist halt nicht ganz so eloquent und so attraktiv wie Christian Lindner. Das muss man natürlich wirklich sagen. Ja. Ist der eigentlich noch Parteivorsitzender? Ja.
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 Ja, für nächsten Monat ist ein Parteitag geplant und dann wird er abtreten.
Genau. Da kommt Herr Dürr. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. Das heißt, Donald Trump ist... Also, was ist sein Ziel?
Naja, ich glaube, er will das einfach durchziehen, weil er, ich weiß nicht, vielleicht macht er einfach eine Art empirische Politik und will alle Fehler mehrmals machen, damit auch ganz sicher bewiesen ist, dass es zu nichts führt. Also, oder Das Schlimme ist, die Rezession, das sagen ja seine ganzen Leute auch immer, dann, ja, da sind dann auch immer natürlich andere schuld. Zum Beispiel die Vorgängerregierungen oder irgendwelche bösartigen Länder, ja, die Länder, die sich nicht an, oder die wegen der Strafzölle dann ihrerseits auch, das ist natürlich eine Unverschämtheit, ihrerseits Strafzölle
Lustig.
verhängen.
Lustig fand ich ja auch, wir haben ja jetzt auf Bourbon, glaube ich, oder auf Brandy oder so, haben wir ja jetzt auch Strafzölle verhängt, so. Und der amerikanische Handelsminister hat sich ja tierisch drüber aufgeregt, das ist respektlos, ja.
Genau.
Was ich sehr witzig fand. Egal.
Ja, aber es ist die Frage, die glauben das ja wirklich. Die glauben ja, wir dürfen alles. Und wenn jemand anders das Gleiche macht, dann ist das respektlos. Und ja, Brandy oder ja, umgekehrt, dann sollte denen vielleicht nicht entgangen sein, dass wir in Europa ein Brandy haben, der ja der Ursprung aller Brandys ist, der Cognac. Und dass das einfach höchstwahrscheinlich einfach auch bessere Qualität oder besser ist, oder ja.
Naja, das Hauptproblem ist ja tatsächlich, das hat der Kollege Pispers mal schon vor 20 oder 25 Jahren gesagt, dass alles, was komplizierter als ein Kühlschrank ist, müssen die Amerikaner importieren, weil die einfach das Know-how in den Staaten einfach nicht haben. Also die haben keine Chipfabriken, keine richtigen. Also alles, was da kommt aus Taiwan, kommt aus Japan und deswegen sind die auch daran interessiert, Taiwan zu halten. So, das heißt, wenn jetzt aber auf alles, also das heißt, sämtliche Produkte, die nicht direkt in Amerika hergestellt werden und selbst die meisten Autos werden ja nicht wirklich in Amerika hergestellt. Selbst die großen amerikanischen Marken werden ja mit Teilen beliefert, die nicht in Amerika hergestellt werden. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft ist am Arsch.
Naja, genau. Und die Auto, beziehungsweise Tesla ist ja aus dem doppelten Grund noch am Arsch, weil es eben doch im Ruf etwas gelitten hat unter ihrem Besitzer. Und da gab es ja die Szene, wie Trump persönlich Musk ein Auto abkaufte. Also, wo man denkt, ja, jetzt noch 10.000 andere und dann ist die Firma vielleicht wieder auf dem richtigen Pfad. Aber ja, es kann ja nicht. Also
Wobei.
es ist wirklich, ich stimme dir zu, dass man einfach sagt, es ist mir eigentlich scheißegal, was nächste Woche wieder alles los ist oder morgen. Aber klar, wenn ich jetzt ein Wirtschaftsführer wäre, der Handelsbeziehungen mit den USA hat, dann würden mich schon diese verlorenen Monate, also oder was auch immer, man muss halt hoffen, dass es bald wieder zurückgenommen wird. Ja.
Davon ist ja auszugehen, aber die Frage ist ja, die sich mir jetzt bei diesem. Also, erstmal hat er gestern angekündigt, dass Elon Musk sich zurückziehen wird. Bin mal gespannt, wann er das wieder zurücknimmt. Vielleicht jetzt schon, während ihr die Folge hört, kann ja sein. Und dann die viel interessantere Frage, die sich mir stellt: Also, wir können ja alle sagen, mein Gott, ja, okay. Richtet das mal alles so ein, egal was passiert, in 4 Jahren ist der Spuk vorbei. Also, eigentlich in 3 Jahren. Vielleicht sogar schon bei den Midterms, man weiß es nicht, nächstes Jahr, nächstes. Nächstes Jahr sind die Midterms. Ne? Ja. Also die sogenannten Zwischenwahlen. Vielleicht da schon. Wir wissen es nicht. Aber er faselt ja auch schon wieder was von dritter Amtszeit. Nun haben wir ja sehr ausführlich im Podcast vor 10 Folgen oder so besprochen, warum es eigentlich nicht möglich ist, dass er eine dritte Amtszeit bekommt. Aber in der amerikanischen Verfassung steht nur, er darf nur 2-mal gewählt werden. So. Gilt. Wenn man als Vizepräsident antritt, auch ist das auch eine Wahl?
Also da steht, er darf zum Präsidenten nur 2-mal gewählt werden. Wenn jetzt einer, also angenommen, er würde mit J.D. Weiss, nee, J.D. Vance heißt er, ich sage
Genau.
immer Weiss, sich verabreden und sagen, tritt du mal an und am zweiten Tag trittst du zurück und dann bin ich wieder Präsident. Das könnte theoretisch, also ich würde es dem Supreme Court zutrauen, dass er genau das dann legitimiert, aber ich würde es J.D. Vance nicht zutrauen, dass er sich dran hält.
Ja,
Der
das ist nämlich, das ist
vergisst
nämlich,
dann
also.
einfach zurückzureden und ist selber Präsident, weil er ja, der ist ja noch gewissenloser, alles Trump als Steigerung.
Naja, weil tatsächlich, es kann ihn ja dann niemand zwingen.
Ja, oder Trump könnte sich schon auch für die nächste Amts- oder könnte sagen, du kandidierst jetzt und dann müssten seine ganzen MAGA-Leute natürlich den unterstützen, also irgendjemanden, der noch dümmer ist als er. Und da hat das ist halt der Nachteil, dass es so einen unter ihm nicht gibt. Ja, also
Naja, das.
wenn er mich bitten würde, Tillmann, kandidiere und mach mich zum Vize, ja, dann würde ich schon auch Ja sagen. Ich würde halt
Natürlich.
dann nicht
Nur nicht
zurücktreten.
zurücktreten. Und das Schöne ist ja, im Gegensatz zu Putin zum Beispiel, der das gleiche mit Medvedev machte, also etwas anders, Medvedev wurde Ministerpräsident und Putin konnte dann nach 4 Jahren wieder antreten.
Ja.
Medvedev hatte ja keine Chance. Medvedev hat ja tatsächlich versucht, sich etwas von Putin zu lösen. Und was hat Putin gemacht? Er hat einfach die Rechte des Präsidenten beschnitten, hat das auf den Ministerpräsidenten übertragen und bei der nächsten Wahl wurde es dann umgekehrt und dann hat er alles wieder zurückgenommen. Das kann ein Vizepräsident in Amerika nicht. Denn ein Vizepräsident hat ja keinerlei Macht.
Also das Einzige ist halt, wenn er den 25. Verfassungszusatz anwendet und quasi mit seinem Kabinett beschließt, der Präsident ist amtsunfähig, dann ist er, aber zumindest temporär, solange es nicht widerrufen wird vom Senat, ist er dann Präsident. Also er müsste die Hälfte des Kabinetts auf seine Seite ziehen. Dann geht's.
Das Hälfte des Kabinetts?
Ja.
Na gut, das geht ja. Also das müsste ja machbar sein.
Ja.
Und wenn er dann noch die Mehrheit im Senat, geht es da um einfache Mehrheiten? Ja, da geht es um einfache Mehrheiten, ne?
Das weiß ich gerade nicht, aber also es ist schon alles, das sind alles so Wege. Natürlich ist ganz vieles denkbar, aber das Prinzipielle ist halt diese Frage, kann jemand mehr als zweimal gewählt werden, wenn er einmal davon nicht zum Präsidenten, sondern zum Vize gewählt wird? Oder kann auch nachträglich zum Vize gewählt werden oder zum Präsidenten halt nicht, weil ob er jetzt bei einer Volkswahl gewählt wird mit Wahlmännern oder später dann vom Repräsentantenhaus, das gab ja zwei Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, sind ja vom Repräsentantenhaus gewählt worden, weil das Wahlmännerkollegium keine Mehrheit zustande gebracht hat. Gewählt ist ja trotzdem gewählt und wie gesagt, normale Richter würden das auch ganz klar so sehen, aber es sind eben keine normalen Richter und das ist eben das Grundproblem an den USA.
Genau, das heißt, das Wichtigste, was du ja machen musst, ist, wenn du als Diktator eine Demokratie übernimmst, schalt die Gerichte aus. Und das war ja das große Problem in der Weimarer Republik, dass wir da keine Gerichte hatten.
Zumindest, dass die Gerichte, also die gab es schon, das Reichsgericht, aber es gab zumindest nicht die Macht über den Parlamentarismus, der galt absolut, was das und der Reichspräsident sowieso. Diese Notverordnung und so weiter, standen ja sogar noch über dem Parlament und es gab keine Kontrolle des Reichspräsidenten und der Reichsregierung durch ein Gericht. Insofern war es kein Verfassungsgericht, sondern nur so eine Art oberstes, ja, Gedönsgericht, kann man sagen.
Genau, ja. Genau. Naja, und das Schöne ist ja, dass ich finde das ja auch gut, dass das jetzt nicht mehr so ist, weil ich meine, Frank-Walter Steinmeier gucken wir an. Also wenn der mal durchdreht, Hallöchen, dann ist hier aber Polen offen. Und zwar in beide Richtungen. Nein, aber die Frage ist ja für mich, also du hast ja vehement ausgeschlossen, dass es zu einer dritten Amtszeit von Trump kommt, noch vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr. Ich glaube, dessen ist man jetzt sich nicht mehr ganz so sicher, oder?
Naja, also es ist schon auch so, dass man schon auch die Unterstützung der Partei kriegen muss und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste und dann nochmal anzutreten, das ist halt so an dieser Schwelle zu, wenn man 80 ist, das ist ja nicht durch Zufall, dass Joe Biden da direkt, also sichtbar abgebaut hat oder dass Schäuble mit 81 gestorben ist, das ist schon so eine Schwelle von Politikern, also wenn man halt so. Gut, Trump hat ein sehr entspanntes Leben, glaube ich. Der steht erstmal auf und guckt 3 Stunden Fernsehen, ruft dann im Fernsehen an und lässt sich zuschalten, dann spielt er Golf. Also der überarbeitet sich natürlich nicht. Aber ich glaube, dass das rein praktisch oder Berlusconi, da hat man ja auch gedacht, der kommt irgendwann wieder, aber der war dann plötzlich, man sah ihn dann durch den Senat irren, wie er irgendwelche, also quasi unbegleitet irgendwohin torkelte und so und dann kurz darauf starb. Also das ist dann einfach auch zu Ende.
Naja, und die Frage ist ja, aber ich will jetzt nicht Trump mit Hitler vergleichen, aber ich glaube schon, dass das an dieser Figur hängt, weil wenn ein J.D. Vance ähnlich anfängt durchzudrehen, glaube ich nicht, dass er auch nur ansatzweise den Rückhalt eines Donald Trump hat.
Genau, also dieses Ganze, was Trump so, so einzigartig macht, ist halt schon seine ganze Lebensgeschichte, diese Dreistigkeit und diese Unterhaltsamkeit. Ja, alles, was er sagt, ist unterhaltsam. Und das ist bei den anderen nicht so. Und natürlich muss man es immer schaffen, die verschiedenen Flügel, das ist ja toll, Trump hat ja sogar geschafft, zwei rechtsextreme Flügel zu haben. Das sind die von Steve Bannon, also diese Verschwörungstheoretiker, QAnon und also Rechtsaußen, auch die Religiösen. Und dann halt die Musk-Leute, mit den, also die Libertären, wie man so schön sagt, wobei ich
das Wort Freiheit,
das Freiheitliche in diesem Wort stört mich da ein bisschen, weil es mit Freiheit ja eigentlich nichts zu tun hat.
Wenn Na doch, Freiheit von allem. Wir könnten es auch
Ja, aber Freiheit einiger von allem. Und
naja, nicht, also kapitalistische Anarchie könnte man sagen.
Ja, aber es ist ja nicht, also der Kapitalismus, das ist, der wird ja oft falsch verstanden, weil der Kapitalismus hat ja nicht das Interesse, dass zum Beispiel nur einer entscheidet. Weil genau im Kapitalismus soll es ja mehrere Akteure geben. Das ist ja der Grund, warum vor über 100 Jahren, also die Präsidenten, vor allem McKinley und dann später Roosevelt und Taft, die haben ja diese Antitrust-Politik gefahren. Das heißt, die haben große Konzerne auch zerschlagen, wenn sie zu groß wurden. Das ist ja heute, kein Mensch würde jemals Google zerschlagen wollen oder
Musk. Ja, aber die Ansätze dafür gibt es in den USA ja immer noch.
Nee, wenn, dann gibt es eher, und das ist ja auch von der EU-Kommission oft, also so Milliardenstrafen, die werden aus der Portokasse bezahlt, dann ist alles wieder in Ordnung. Aber dass man wirklich mal sagt, hier darf, also man kann ja sagen, hier in Europa darf ein Konzern, der alles beherrscht, gar nicht agieren. Man könnte Google hier quasi abschalten, aber das wird nicht passieren, weil jeder, auch selbst in der EU-Institution, wird jeder gern googeln und dann müsste man ausweichen auf andere Plattformen und so weiter. Das ist ausgeschlossen. Und aber der eigentliche Kapitalismus wäre das, wenn man eben Antitrust, beziehungsweise in Deutschland würde man einfach sagen, Antikartellpolitik betreiben würde und sagt, der Markt soll. Und wenn es nur nominell ist, siehe unsere der Supermarktmarkt in Deutschland, der ist ja sozusagen, wo sie dann doch zufällig die Butterpreise voneinander abschreiben. Da geht dann der Herr Aldi persönlich zum Rewe in den Supermarkt und notiert sich, und das ist nicht verboten, dass er sich den Butterpreis da aufschreibt und zufällig dann derselbe Preis bei ihm auch ist. Also das, lange Rede, kurzer Sinn, also das ist eigentlich kein Kapitalismus, was Musk und Co. da wollen.
Genau. Das ist, ja.
Ja, das ist Zerstören um der Zerstörung willen, Disruption und wirklich einfach.
Naja, aber die wollen schon Entscheidungshoheit, also es geht schon auch um Macht.
Ja klar, aber das ist ja letztlich auch eine willkürliche Macht. Also keiner, der sich damit einlässt, ist ja ist ja davor sicher, morgen nicht selber rauszufliegen. Und dann müsste man echt mal Leute fragen, die die für Trump gestimmt haben und jetzt auf der Straße stehen, obwohl sie ja die Guten sind. Ja, oh, ich wurde auch rausgeschmissen. Wie schlimm.
Man kann aber einfach davon ausgehen, dass die auch irre sind. Also das ist ja, glaube ich, unbestreitbar.
Ja.
Okay.
Ja, kommen wir mal zu einem, der annähernd so viel Charisma hat wie Donald Trump. Stefan Weil. Und jetzt musst du natürlich fragen.
Warte kurz.
Achso, du bist zu müde, um zu fragen, wer.
Also. Nein, ich schlafe bei dem Namen immer ein. Wer?
Stefan Weil, und ich finde tatsächlich, wenn jemand seit 12 Jahren im Amt ist und immer noch von keiner Sau gekannt wird, dann wird es auch Zeit, zurückzutreten.
Ja, wobei andererseits wird ja immer wieder gesagt, Geräuschlosigkeit ist gerade bei Landesregierungen ja sehr wichtig. Und er hat ja bis jetzt sehr geräuschlos regiert. Also ich wusste übrigens gar nicht, jetzt muss man so einhaken zum Thema Ministerpräsidenten völlig unbedeutender Bundesländer. Uns Reini, also Dr. Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, wird ja jetzt von gar nicht so.
Hast du ihn gerade auch so genannt wie ganz viele, weil ihn eben keiner kennt? Haselhoff?
Haselhoff, ja, mein Gott, ich nenne ihn am liebsten Hasi oder Hasselhoff.
Ja, aber er wird tatsächlich von Spitzenpolitikern bundesweit, wenn der mal zurücktritt, dann wird es in der Heute-Show einen Zusammenschnitt geben. Wir bedauern den Rücktritt von Herrn Haselhoff.
Ja, Haselhoff, Rainer Haselhoff, Reini, uns Reini. So, ja. Der wird jetzt offiziell als Minister gehandelt. Mhm. Was für uns eine mittlere Katastrophe in Sachsen-Anhalt wäre, weil ich glaube, diese Führungsfigur, weil sein designierter Nachfolger ist, habe ich ja auch schon mehrfach gesprochen, Sven Schulze aus Quedlinburg, Sven Schulze, unser Wirtschafts- und Superminister und CDU-Parteivorsitzender, der wollte dann Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden. Was ich aber nicht wusste, oder was ich wusste, aber warum es mir nicht klar war, Rainer Haselhoff ist tatsächlich der am längsten amtierende Ministerpräsident in Deutschland. Das waren mal früher Figuren wie Kurt Beck. Und das ist jetzt uns Reini.
Ja, schon sehr lang. Also ist er an der Rekordhalter ist, also wenige Wochen vor Kretschmann ist er ins Amt gekommen. Das war ja diese berühmte die Landtagswahl 2011 nach Fukushima. Baden-Württemberg dann mit Regierungswechsel, aber Kretschmann hat einfach ein paar Wochen länger gebraucht, um eine Regierung zu bilden und ist deswegen nicht der Älteste, nicht der Dienstälteste, sondern nur der Älteste.
Sieht aber so aus.
Ja.
Genau. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ihr werdet noch über Stefan Weil, ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ich glaube, dass tatsächlich in Niedersachsen, das ist so ein typischer, der ist seit 12 Jahren im Amt, ne?
Mhm.
So, ich glaube, das ist der typische Generationenwechsel, der da jetzt einfach stattfindet. Das hast du ja ganz oft. Ja. Roland Koch ist nach 10 Jahren zurückgetreten. Johannes Rau ist nach, wie lange war der Ministerpräsident? 25 Jahre, 45 Jahre? Keine Ahnung.
20.
Ja, 100 Jahre war der ja Ministerpräsident. Die treten halt irgendwann zurück und zwar mitten in der Amtszeit und zwar meistens genau in der Mitte der Amtszeit, um ihrem designierten Nachfolger sozusagen möglichst viel Amtsbonus zu geben. Sie können aber nicht zu früh zurücktreten, weil es sonst zu sehr nach Wahlbetrug riecht. Aber Stefan Weil hat ja eindeutig vor der Niedersachsenwahl gesagt, nein, ich bleibe bis zum Schluss.
Ja, aber das gehört für mich halt auch, also das kann man auch, muss man ja nicht ernst nehmen und keiner ist gezwungen, Sachen zu glauben, die auch relativ egal sind. Also ich finde, die Wahl findet halt statt und da tritt der Amtsinhaber an und das ist ja auch alles in Ordnung. Und wann das kommt, ist halt trotzdem seine Sache. Ja.
Was haben wir in Niedersachsen für eine Koalition?
SPD und Grüne.
Okay, also ist es kein Problem, weil kein Grüner in Niedersachsen sich Hoffnung macht, selber Ministerpräsident zu werden. So. Wenn wir eine GroKo hätten, würde es schwieriger werden. Dann hätte wahrscheinlich der stellvertretende Ministerpräsident gesagt, nö, ich wähle den Nachfolger nicht ins Amt.
Ja, dann müsste Weil irgendeine, was weiß ich, eine Krebserkrankung vorfaken und dann könnte man sagen, also so ist es ja in Mecklenburg-Vorpommern 2017 passiert, dass dann doch die Nachfolgerin in dem Fall kommen konnte, obwohl es eine große Koalition war. Ja, okay, aber dann lassen wir Herrn Weil mal Weil sein und...
Mich würde mal deine Meinung interessieren, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die, also weil die brauchen ja Ostdeutsche, dass das jetzt der 71-jährige David Hasselhoff tatsächlich ein Ministeramt in Berlin kriegt?
Dann wäre Friedrich Merz gar nicht der Älteste
im Kabinett. Aber ich glaube nicht, oder?
Ich fände es ziemlich dreist. Also es gibt ja in der Bundespolitik eine Menge Leute, die mit den Hufen scharren, die da hinwollen, auch Mittelalte und Junge. Und dann so einen zu machen in so einem Alter, wo man einfach in der heutigen Zeit nicht mehr, also wo man einfach schon, wo einem das Alter immer vorgehalten wird. Das hat ja Friedrich Merz auch schon immer erlebt und der ist noch nicht mal 70. Mhm. Aber also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Hasselhoff das wird.
Ich glaube es auch nicht. Wie gesagt, wir können ja, ich bin mal gespannt in einem Jahr, da reden wir ja wahrscheinlich auch noch miteinander, ob Rainer Haseloff nochmal antritt. Das ist ja die viel spannendere Frage.
Ja, das muss er ja jetzt dann bald, das wird er auch relativ bald nach dieser ganzen Regierungsbildung auch sagen, wenn klar sein wird, dass er doch nicht nach Berlin wechselt.
Genau.
Ja.
Also, alles nicht schön. Alles gerade sehr, sehr unschön.
Ja,
das muss man
und am
einfach
unschönsten
sagen.
Ist, und das habe ich dir ja vor ein paar Tagen geschickt, was ich gehört habe. Ich habe eine Werbung gehört für einen Podcast.
Ja. Also sagen wir mal so, meine Empörung hält sich da sehr in Grenzen.
Aber magst du ihn mal einspielen?
Ach, das, ja, gerne. Dadurch, wir wollten heute eigentlich nicht aufnehmen. Wir wollten heute eigentlich, weil Tilman ja viel beschäftigt ist. Warte, ich versuche, dass ich das schnell hinkriege.
Hallo, ich bin Sophie Passmann und ich habe einen neuen Podcast, der am Freitag das erste Mal erscheint. Der Podcast heißt der Sophie Passmann Podcast. Genau, den Namen habe ich mir selbst ausgedacht und es ist im Grunde ein Laber-Podcast mit mir selbst. Ich rede über alles mit euch, worüber ich reden möchte, was mich beschäftigt hat diese Woche, was vielleicht im Internet passiert ist, was in Serien, die ich gerne geguckt habe, passiert ist. Ich empfehle vielleicht mal ein Buch zwischendurch. Und möchte mit euch gemeinsam einfach jeden Freitag über Sachen sprechen. Ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet. Es gibt den Podcast dann jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt den Podcast auch als Videoshow auf YouTube angucken. Kann beides empfehlen. Set ist schön, aber auch zuhören ist einfach nur schön. So oder so bis Freitag, hoffe ich zumindest. Tschüss.
Also ja. Da wird da jeder US-Senator
Hallo,
neidisch.
Hallo, ich bin Sophie Passmann und ich habe einen neuen...
So, ja.
Da wird doch jeder US-Senator neidisch, dass er wirklich, dass jemand so lang so einen Blödsinn reden darf, oder?
Naja, Moment. Also Punkt 1 ist, offensichtlich ist das Ding gepitcht. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ich habe es mit normaler Wiedergabegeschwindigkeit abgespielt, aber offensichtlich hat die Produktionsfirma das Ding noch ein bisschen zusammengeschoben. Also wahrscheinlich wäre das Ding normalerweise doppelt so lang. So. Aber ich weiß gar nicht, worüber du dich jetzt so aufregst. Ich bin jetzt auch nicht Mitglied des, also im Gegensatz Gegensatz zu Heiko bin ich jetzt auch nicht Mitglied des Sophie Passmann-Fanclubs. Die geht mir einfach ein bisschen auf den Sack. Ich habe ja auch teilweise diesen Joko, also den Podcast, den sie mit Joko hat, Club Sunrise oder wie der heißt, oder so ähnlich, gehört. So, ja, ich mag sie jetzt nicht wirklich, aber findest du es jetzt so schlimm?
Naja, aber was würde dich bewegen, oder was würde vielleicht sogar einen Fan wie Heiko dazu bewegen, da reinzuhören, nach dieser beschissenen Ankündigung?
Weil,
das ist doch wirklich der letzte Dreck, oder?
Nur weil sie sagt, ich sitze da die ganze Zeit und rede über mich?
Ja, und zuhören ist schön. Also, Grundregel, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man sich bitte nicht selbst, also außer man ist Donald Trump, dann muss man es natürlich, aber das ist ja einfach, also wieso sollte ich ja auch nur einen Moment zuhören, wenn sie in einer Minute lang nicht ordentlich reden kann, nicht, kein bisschen Inhalt.
Ja,
und
gut.
Ich rede über das, was ich bin und über, ja, also das, aber ganz ehrlich, das ist halt Podcast und da sind wir beide ja Sonderlinge, dass wir auch über inhaltliche Dinge reden.
Meistens. Das Problem ist, also Punkt 1, was mich extrem stört, ein Solo-Podcast. Ich hasse Solo-Podcasts. Solo-Podcasts sind wirklich, wirklich nervig.
Das sind wie wirklich überlange Sprachnachrichten, die man nicht abschalten kann.
Ja. Genau. Ups. So, hast du das gehört?
Ja.
Weil gerade mein Telefon klingelt. Jetzt könnte ich aber ganz kurz nur abwürgen, von wem...
Sebastian, wir sind hier, ich glaube, wir kriegen hier gerade Sophie Passmann-Vibes, weil wir genauso sind wie sie.
Dann ist das angerufen. Jetzt hier eskaliert. Tillmann findet die Werbung scheiße. Ich werde diesen Podcast natürlich auch nicht hören. Das liegt aber hauptsächlich an Sophie Passmann. Wenn ihr Sophie Passmann mögt, hört diesen Podcast. Ist mir scheißegal. Ja,
und erzählt uns hinterher, ob auch nur ein Funken von irgendwelchem Inhalt drin vorkam oder nicht.
Am besten schreibt an luke@hengstmanns.de oder luke.hengstmanns.de. Könnt ihr unter diese Folge kommentieren. Was bis
ich
jetzt
noch was anzukündigen. Denn seit letzter Woche läuft ja der Zungenspitzer Podcast wieder. Unter anderem Andi Sauerwein war jetzt auch zu Gast in den letzten Wochen und Annette Heiter und so weiter. Also es ist wirklich wieder eine interessante Mischung und wie Sophie Passmann sagen würde, es ist der beste Podcast aller Zeiten, aber natürlich. Ich habe tatsächlich auch, ich beschränke mich auf eine Viertelstunde mit den Leuten und ich glaube.
Was ich beeindruckend finde, was du fast immer geschafft hast.
Ja, doch. Also ist wirklich auch unterhaltsam für mich. Und zweitens habe ich noch zu kündigen, dass ich jetzt ein Kneipenquiz mache.
Ach.
In Berlin. Also wer da hinkommen will, am 29. April geht's los in der Beste Bar. Das ist eigentlich mitten in Berlin, im Wedding, wer sich da auskennt. Und das ist jeden letzten Dienstag im Monat. Und ja,
alles?
Es gibt...
Machst du alles? Also thematisch?
Alles, genau. Und es gibt immer eine Quizfrage in diesem ganzen Quiz, die man beantworten kann, wenn man diesen Podcast hört. Also eine Quizfrage mit Content aus 100 Folgen Lucke und Hengstmann. Also bitte reinhören und kommen und gewinnen.
Genau. Mach das. Ich mach's nicht. Ja, weil ich wüsste das ja alles. So, dann schöne Woche und wir hören uns dann jetzt nächsten Donnerstag oder verpasse ich jetzt, nein, bis jetzt nächsten Donnerstag wieder.
Ja, bis genau. Donnerstag dann. Tschüss. Sebastian.